Über Götter und die Welten. Mythengelaber. 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 Über Götter und die Welten. Mythengelaber.
Hallo Tillmann.
Hallo Uwe.
Als alter Zocker von Rollenspielen, Hack and Slay.
Hack and Slay, geil.
Ja, wo man ja viel looten muss, zum Beispiel Diablo 2. Kennst du dich ja aus mit den verschiedenen Charakteren in diesen Fantasy-Games? Und ich habe neulich ein witziges Short-Video auf YouTube gesehen, das hat mich sehr an früher erinnert, an diese Rollenspiele. Und zwar da quasi in so einem Mittelalter-Setting. Und dann kommt so ein Held zu so einem Händler und will halt eine Rüstung kaufen, ja, mit geil. Der er dann kämpfen kann.
Ja.
Und dann kriegt er halt so eine Ritterrüstung, so eine voll Body, genau.
Plattenharness. So
genau, der halt den ganzen Körper bedeckt.
Ja.
Und dann kommt eine weibliche Gamerin und will auch eine Rüstung kaufen bei diesem Händler. Okay. Und dann zeigt er ihr halt so ein, quasi fast schon so ein String-Tanga,
okay, ja.
Wo halt so ein paar Ketten dran sind, so ja. für so eine Amazone, die kämpfen soll. Und sie sagt, nein, damit bin ich nicht geschützt. Fand ich ganz gut.
Ja, okay, voll gut. Also voll die emanzipierte Kriegerin.
Genau.
Und ich kenne es aus, also ich muss zugeben, dass ich gerade bei Diablo 2, ich fand es schon da immer gut. Ich habe gerne mit der Zauberin da gespielt. Und mir war es immer wichtig, dass sie als Helm so einen Reif auf hatte. Es gab ja diese Diadem. Und weil dann hatte sie nämlich nachher, das hast du nicht gesehen, da hatte sie offenes Haar. Und die waren oft genauso gut. Das Diadem hatte ich genauso gut geschützt vor einem Zweihänderschwert.
Ja, genau.
Wie so ein Helm. Genau gleich viel ja. Verteidigung. Aber sah halt cooler aus. So mit den offenen, wehenden Haaren. So eine Zauberin finde ich irgendwie schon.
Also das, genau, in den Spielen ist es so, aber auch in Filmen ist es ja oft so, dass Superheldinnen dann doch irgendwie Beine frei haben oder weniger anhaben als.
Aber das haben ja die Gladiatoren auch, das heißt ja aus den Sandalenfilme immer so, da gibt es das schon auch.
Genau, die Gladiatoren ist da eine Ausnahme oder auch Conan der Barbar, den ja Schwarzenegger gespielt hat, ist da auch eine Ausnahme. Aber tendenziell sind Heldinnen eher leichter bekleidet als Helden. Das kann man jetzt auch so verallgemeinern auf Hollywood-Filme, glaube ich.
Dass es schon Heldinnen gibt.
Ja, genau, du hast schon die Zauberin erwähnt, die eben zum Beispiel in diesen Fantasy-Genres eine Rolle spielt. Diese Ästhetik, die spielt da eine große Rolle. Du hast gesagt, ja, du willst ihr dann auch keinen gehörnten Helm wie einem Wikinger aufziehen, weil das passt ja. Dann nicht zu der weiblichen Rolle. Und da merkt man ja ziemlich krass, wie eigentlich die Geschlechter mit diesem Genre, mit diesem Setting verbunden sind. Dass eben dann Frauen, obwohl es ja eigentlich quasi, ich nenne es mal ein Kriegszustand oder ein Konflikt ist, trotzdem immer noch erotisch anziehend sein müssen.
Ja, das ist die Frage aber, es ist vielleicht durch die Kultur, vielleicht finden ja auch Menschen, zum Beispiel auch also Frauen, Männer im Plattenharnisch voll erotisch anziehend.
Eventuell, ja. Also,
das kann ja sein, dass das irgendwie auch erotisch, dass Männer aus irgendeinem Grund drauf stehen, wenn die Frau bauchfrei ist, aber dass Frauen da weniger, also
Uniformen, egal von Polizisten oder Soldaten, wirken ja laut Studien auch attraktiv auf Frauen anziehend.
Ah ja, okay, verrückt.
Aber ja, vielleicht.
Wer hat
natürlich
diese Studie finanziert, will ich wissen. Also genau. Sorry.
Die Carabinieri.
Ja, die Begleitungsfirma von Carabinieri, ja,
die
genau.
Die sehen schon schick aus.
Ne? Ja.
Aber es ist auf jeden Fall auffällig, dass eben Frauen auch, selbst wenn sie eine Rolle übernehmen müssen, in der sie eben schwere Aufgaben machen müssen, trotzdem eher mit mehr Haut gezeigt werden.
Ja.
Und eben trotzdem, also gut, die Frage ist, ob Männer dann unästhetisch sind.
Ja.
Aber Frauen haben auf jeden Fall einem ästhetischen Ideal immer noch zu entsprechen.
Also ich fand schon auch gut, wenn die Zauberin damals bauchfrei war bei Diablo 2, fand ich schon irgendwie auch gut.
Ja.
Aber ich frage mich dann, ob es eine Frau offen. Und übrigens noch.
Ja, eine emanzipierte Zauberin würde dann sagen, nein, ich will lieber auch so einen kompletten Plattenharnisch.
Ja, genau. Das ist schwierig. Ich weiß nur, was mir noch auffällt, kennst du diesen König Arthur-Film.
Ja.
Da spielt Til Schweiger auch mit, irgendwie. Da spielt er so ein Barbar.
Ja.
Und da spielt auch Keira Knightley, spielt er mit.
Wollte gerade sagen, genau.
Und die hat da wenig an, genau. Mhm. Und auf den Plakaten haben sie damals noch vor.
Er ist doch Antonio Banderas in der Hauptrolle.
Nee, echt nicht, ich glaube nicht. Das ist ein relativ unbekannter Typ, der in der Hauptrolle ist, der Arthur. Auf jeden Fall, Keira Knightley, der haben sie auf dem Plakat, haben sie der mit Photoshop wahrscheinlich noch die Brüste vergrößert.
Ja, ja.
Ja, genau. Das war auch so ein bisschen Skandal, irgendwie so ein bisschen, also nur auf dem Plakat also, im Film, ne? Die konnten es mit AI, gab es damals noch nicht so, ja. Aber das war damals auch, und die hat nämlich auch wirklich nur so einen Streifen vor der Brustwarze da an quasi, die hat echt genau, fast nichts so. Und das ist also wirklich so auch eine sinnlose Art der Begleitung, also das kannst also, ist ja voll, du machst voll den großen Aufwand dafür, dass es nachher ein schlechteres Stück, Kleidungsstück ist.
Ja, genau. Okay. Also klar, Sex Sells ist schon auch klar, dass man da irgendwie mit den Reizen spielt, aber aus einer praktischen Sicht oder auch aus einer historischen Sicht, das ist ja völliger Blödsinn, als ob da die Frauen dann nackt gekämpft hätten, nur, also die einzige Argument wäre vielleicht noch, dass die Männer in der Schlacht dann irritiert sind oder genau. Dann halt jemand, oh geil, aber dann halt nicht aufpassen und dann das ein Vorteil, ein taktischen für die Frauen.
Ja, haben. Dann mit ihrer Lanze falsche Sachen machen.
Ja, ja, also dieser, genau, ja, okay. Falsche Sachen. Diese Verbindung zwischen Erotik und Gewalt ist alt.
Das war ein schöner Rhyme, ja.
Ja, und wir sprechen ja sowieso in letzter Zeit über das älteste literarische Werk der europäischen Literaturgeschichte, die Odyssee. Und auch hier gibt es eine Frauengestalt, die genau diese beiden Fähigkeiten, Bereiche, sagen wir mal, miteinander verbindet, nämlich die Zauberin Kirke,
ja.
Man kann sie auch Circe nennen. Daher kommt übrigens unser Wort, das nicht mehr so en vogue ist, aber es gibt es noch bezirzen. Also wenn ich jemanden bezirze.
Bezirzen, das gibt's aber. Ah, da denke ich jetzt auch wieder weil zum Thema Computerspiel auch und bezirzen. Es gab das Computerspiel früher, also ich meine, ist lange her, wo wir das Computer viel gespielt haben. Also ja, okay, ab und zu immer noch, aber Desperados hieß das Spiel.
Ja, ja.
Und da hattest du so sechs Charaktere. So
im Wilden Westen gespielt.
Genau, und es war so ein bisschen wie, es gab noch Kommandos? Auf jeden Fall war es so ähnlich. Und du hast verschiedene Charaktere und da gab es eben diese eine Heldin und die hatte diese Fähigkeit bezirzen und wenn du dann bezirzt, dann hat die sich so hingestellt, hat ihr Bein zeigt und
so ein Strapse dran wahrscheinlich.
Ja, genau. Und, ja. Die Gegner, denn ihr Sichtkegel waren dann, die hatten immer so einen Sichtkegel, dass sie schon hinschaut, der wurde dann rosa. Und dann sind sie zu der hingegangen und hat die den halt in die Fresse treten. So, aber da gab es, das hieß wirklich bezirzen, das hieß das so. Also das war die Fähigkeit. Genau, ich meine nur, deswegen so altmodisch ist es nicht. Also in dem Spiel wurde das wirklich so, der eine konnte Messer werfen und sie konnte bezirzen.
Ja, ich würde nur sagen, wenn man jetzt unter Jugendlichen rumfragen würde, was ist bezirzen, dann würden wahrscheinlich 80% nicht mehr wissen.
Und die anderen 20 würden sagen, das ist doch klar, das kommt aus der Odyssee.
Ja, genau. Das ist doch die Zauberin Circe.
Ja, genau.
Also ich glaube, klar, es ist so eine weibliche Eigenschaft, eben mit ihren Reizen auch zu spielen. Man kann ja auch sagen, so Männer um den Finger zu wickeln.
Umgarnen.
Also umgarnen, sie einzuspannen, auch natürlich.
Man sagt auch mit den Waffen einer Frau. Das ist ja auch interessant, dass man das sagt. So,
ja. Und damit natürlich dann auch eine gewisse Macht wieder ausüben, ja. Männer auch dann eben gehörig machen, fügig machen, ja?
Ja.
Die dann eben an der Frau kleben, da gar nicht mehr die Augen wegkriegen, der hinterhergaffen. Also das ist natürlich alles in einem patriarchalen Umfeld auch irgendwie wieder sexistisch aufgeladen. Gleichzeitig kann eine Frau das gezielt einsetzen, das ist schon möglich. Also es kann ja auch eine Art der Emanzipation sein innerhalb so einer patriarchalen.
Deswegen braucht man in jeder Armee immer einen guten Anteil von Homosexuellen, dass wenn dann diese, das ist auch ein bisschen schade eigentlich.
Wenn die feindliche Spionin kommt und alle versuchen abzulenken.
Und der so gähn, genau. Und dann kommt der feindliche Spion und holt ihn. Das wäre noch gut, also ich meine, ich bin ja gespannt gleich endlich auf die Geschichte von Kirke, weil ob die Geschichte vielleicht anders ausgegangen wäre, wenn da, also wir haben ja schon mal drüber geredet, über schwule Götter, vielleicht ist dieses Konzept von der Homosexualität, vielleicht gab es da auch gar nicht so wirklich, weil man war eh alles, man hat ja eh mit allen kopuliert so, aber wenn da jetzt jemand so richtig vorzeigeschwul gewesen wäre, so, ob dann die Geschichte anders ausgegangen wäre, wenn da jemand so komplettes Desinteresse an weiblicher Erotik oder wenn eine Ruderin dabei gewesen wäre bei der Odyssee.
Vielleicht okay, das dann, ja, können wir drauf eingehen. Vielleicht ergibt sich da was in der Geschichte. Also die Zauberin heißt im Griechischen tatsächlich Kirke, also mit K ausgesprochen. Und Kirke ist besonders, sie wird bei Homer als mächtige Göttin bezeichnet. Sie hat schöne Locken, ganz wichtiges Attribut, und sie ist redegewandt.
Okay.
Auch wieder ja, sehr hervorgehoben. Sie ist die Tochter des Sonnengottes Helios.
Ah, sie ist schon quasi, ja, das wäre meine nächste, ob sie Titanin ist, aber sie ist dann quasi so eine Olympionikin zweiter Generation oder sowas.
Exakt, genau. Und zu dem Helios kommen die Odysseus und seine Gefährten ja noch, da werden sie ja die Rinder von dem fressen und deswegen auch wieder bestraft werden. Und sie ist von der anderen Seite Tochter der Perse, das ist eine Tochter des Okeanos, also des ursprünglichen Meeresgottes. Also sie ist auf jeden Fall göttlicher Abstammung und sie bewohnt die Insel.
Von Wasser und Feuer eigentlich.
Ja, genau. Und sie bewohnt die Insel Ayaya. Und da gibt es viele Interpretationen. So, man geht davon aus, zum Großteil, dass das, also in der griechischen Tragödie, wenn dieser Chor auftritt, dann der Chor dient oft zu so einem Klagelied, wo dann das Leid der Betroffenen beklagt wird und der typische Klageruf
in der, Ayayayay.
Ist Ayayayay.
Echt? Ja. Ja, daher kommt es, das sagt man immer noch Ayayayay.
Ja, also mit AI. Und die Insel ist eben Ayaya.
Ayaya.
A-I-A-I-A. Also auf der Insel
da fällt
wohnt
das I doch am Ende quasi, okay.
Genau, und das ist schon so ein Hinweis, dass es eventuell auch mit Klage und Leid zu tun hat, wenn man auf diese Insel kommt. Auf jeden Fall Odysseus und seine Gefährten, die Polyphem, der Zyklop ist schon vorbei, die waren dann bei den Lästrigonen, also so Giganten, die den Großteil der Flotte genau zerstören. Und dann hat der Odysseus nur noch ein Schiff, also die Mannschaft ist unglaublich dezimiert. Und dann kommen sie eben auf diese Insel Ayaya und sind natürlich dementsprechend schon auch misstrauisch und skeptisch und auch kampfbereit und sind da ganz vorsichtig.
Weil sie immer denken, überall wo wir landen ist Quatsch und da ist Gefahr. Und
genau. Und Odysseus sagt dann, okay, die Hälfte bleibt hier, die Hälfte geht los. Einer seiner besten Männer, das ist der Eurylochos, der spielt da eine wichtige Rolle und sagt, du und ich, wir teilen uns auf, jeder nimmt 22 Gefährten, wir ziehen los. Das Los entscheidet, Odysseus bleibt beim Schiff und der Eurylochos muss mit den 22 Gefährten mal die Insel erkunden.
Okay, einfach um zu,
genau,
mal zu der Gefahr schon Essen besorgen.
Und dann kommen die da natürlich zu diesem, manchmal wird so als Häuser bezeichnet, manchmal wird auch vom Palast der Kirke geredet. Also so eine Ansammlung von Gebäuden, könnte man sagen, die kommen dahin. Und erstmal ist komisch, da sind dann ganz viele Löwen und Bergwölfe, aber die sind alle ganz zahm.
Bergwölfe. Okay, gut.
Ja, Wölfe aus den Bergen, aber die sind alle ganz zahm und greifen die Gefährten nicht an. Die haben natürlich erstmal Angst, aber sind eher wie so Schnurrkatzen, die dann um ihre Beine sich schmiegen. Und dann hören sie schon aus dem Haus schönen Gesang und dann sehen sie, wie die Kirke, diese Zauberin, an einem Webstuhl sitzt. Also auch da wieder typisch weiblich, wie die Penelope, Odysseus' Frau ja auch zu Hause, diesen am Webstuhl immer webt. Und dann bemerkt die Kirke die und ist auch ganz freundlich und sagt, ach schön, Fremde, kommt rein, ich will euch bewirten, ihr kriegt was zu essen und so. Und alle gehen rein, bis auf Eurylochos.
Ich habe eine Zwischenfrage
der
noch.
Der ist zu skeptisch.
Okay, nee, also was mich gerade, also was mir da einfällt ist, dass wie war das dann im alten Griechenland? Weil, also man kannte ja schon viele Götter, aber von der hatte man noch nichts gehört, weil jeder kennt ja den Gott. Also der Odysseus, der wusste ja, der weiß ja eh, wer Athene ist, der wusste, wer Zeus ist, der weiß auch, wer Poseidon ist, die kennt, also die.
Genau, also den Gefährten war jetzt nicht bewusst, es gibt eine Kirke und das ist zufällig die, wo wir gelandet
genau,
sind.
Genau, das wusste man, das kann ja auch, manchmal gibt es auch so Gerüchte, oh, da gibt es eine furchtbare Magierin.
Das wussten sie zu dem Zeitpunkt noch
nicht. Genau, weil Helios, den kennt man, aber die kannte man halt nicht, weil das ist so
komisch. Also die haben halt gesehen, da sitzt eine schöne Frau und die kann schön singen und die sitzt am Webstuhl und das ist alles ein bisschen merkwürdig, aber die hatten ja auch Hunger, ne? Und dann sind sie halt reingegangen und wurden von der Kirke gastlich bewirtet, bis auf diesen Eurylochos.
Der sitzt dort vor draußen und streichelt Berg.
Also, genau. Genau. Das wäre dann wahrscheinlich der Vorzeigeschwule, der sich nicht an der Spionin
um
den Finger wickeln lässt, nicht bezirzen lässt. Auf jeden Fall.
Und hat einen ganz komischen Fetisch mit Bergwölfen.
Ja, genau. Und die Kirke macht dann Folgendes: Sie gibt denen was zu essen, mischt aber böse Kräuter unter das Essen.
Geile, böse Kräuter.
Und dann essen die Gefährten das und dann hat sie so eine Art Zauberstab, so eine Rute quasi. Und tippt die an und verwandelt sie in Schweine.
Ah.
Also die haben die Form oder das Aussehen von Schweinen, aber die Seele ist immer noch menschlich. Und dann, die quieken dann natürlich und sind ganz traurig. Und dann werden sie von der Kirche in so einen Stall gesperrt und dann sind sie quasi Teil ihrer großen Zoogemeinschaft.
Ich wäre lieber Bergwolf.
Ja, wäre ich auch lieber geworden. Ja. Aber das deutet darauf hin, dass diese Bärwölfe und Löwen auch schon verwandelte Menschen irgendwie
ja,
sind.
Ja, und ich finde es noch irgendwie interessant. Also erstens mal, ich kriege Assoziationen viele. Also erstens mal, vielleicht ist das dann Futter? Sind die Schweine Futter für die Bergwölfe und für die Löwen? Und außerdem muss ich noch dran denken, dass, wo du gesagt hast, das sind so zahme Löwen, ich muss einfach sofort an eine meiner Lieblings-Asterix-Stellen denken. Auf Korsika, wo der Obelix, da kommt sie in einem Dorf an und sagt der Obelix, oh, schau mal, sie haben ja zahme Wildschweine. Und dann sagt der Korse, nein, nein, das sind wilde Hausschweine.
Ah ja, geil. Das ist witzig, weil, also nochmal, die Odyssee ist ja geografisch nicht wirklich verortbar.
Aber ich weiß, was Korsika meint.
Genau, und Ayaya wird tatsächlich bei Korsika angesetzt, ungefähr. Okay. Ja, dann war das vielleicht ein Hinweis.
Ja, okay.
Also ich meine, der Uderzo und
Goscinny,
genau, die waren ja nicht dumm. Die hatten ja wirklich Ahnung von der Antike auch. Vielleicht haben sie da so einen kleinen Hinweis eingebaut. Ja, witzig, ja, interessant. Ja. Doch, die Kirche wird auf Korsika verortet, zum Teil. Auf jeden Fall, es wird nicht gesagt, warum Schweine. Kann man auch wieder vielleicht eine sexuelle Anspielung da schon reindeuten, weiß ich nicht. Was passiert? Eurylochos, der sich eben nicht von Bezirzen hat lassen, rennt zurück.
Der merkt es dann, auf einmal sind da lauter Schweine. Und
rennt natürlich zurück, benachrichtigt Odysseus. Odysseus geht selber hin und bevor er zur Kirke kommt, auf dem Weg begegnet ihm Hermes, der Götterbote.
Ava.
Der wird dann extra geschickt, um ihn zu warnen. Und der erzählt ihm dann schon alles, was er machen soll. Der sagt, Achtung, das ist die Kirke, eine gefährliche Zauberin, Göttin. Die wird versuchen, dich mit diesen Kräutern in ihrem Essen zu verzaubern. Und er bekommt dann von ihm ein Gegenmittel, ein mächtiges Kraut, das heißt Moly.
Okay.
Wird so genannt, keine Ahnung warum. Das ist halt das Moly-Kraut, das ihn vor dieser Zauberei bewahrt. Und dann sagt der Hermes ihm noch, ja, und dann, wenn sie dann versucht, dich zu verwandeln mit ihrer Gerte, also du kannst schon davon essen, weil du bist ja dann immun, dann musst du dein Schwert zücken und sie bedrohen und dann wird sie damit aufhören und dich in Ruhe lassen und dann wird sie aber mit dir ins Bett gehen wollen.
Okay.
Ja, und er warnt ihn eben auch davor, dass sie ihm sonst, wenn er das nicht macht, seine Manneskraft ihm nehmen würde.
Moment mal, wenn das Schwert nicht zieht oder wenn er
genau, sich von ihr verzaubern lassen würde, dann wäre seine Manneskraft genommen.
Okay.
Also es
alles
sind sehr viele
wild schon wieder.
Genau,
es weil sind auch sehr ich viele. Denke, dann, warum geht er überhaupt hin? Okay, will seine Gefährten zurückverwandeln lassen. Das ist natürlich das Ziel letzten Endes. Und ich finde noch spannend auch noch, dass erstens mal Hermes mag ich ja, dass der jetzt gerade nicht beschäftigt ist, Tote ins Totenreich zu bringen, sondern hat mal kurz Zeit.
Ja.
Und noch die Kirke, du meinst ja, die kann in die Zukunft sein.
Das kommt noch.
Ja genau, aber das konnte sehr scheinbar, oder schau mal, was du erzählen wirst, aber okay.
Genau, also was ich da interessant finde, dass da eben schon diese sexuellen Anspielungen da sind.
Ja, aber ich finde es auch interessant,
also,
dass die Götter sich schon so einmischen, so, weil genau, das auch nicht, kommt auch nicht Athene vorbei und warnt ihn, sondern es kommt der Hermes sogar. Also das ist ja dann wirklich von ganz oben.
Ja genau, der Hermes ist dann immer so der Götterbote. Ja,
der hat von Zeus geschickt wahrscheinlich.
Genau, der kommt auch öfter mal vor.
Ja.
Klar, es hätte auch die Athene sein können als persönliche Schutzgöttin in dem Fall.
Genau, aber scheinbar ist halt schon auch Chefsache, wenn der Zeus sich da indirekt so einmischt.
Genau. Okay, auf jeden Fall gesagt, getan. Odysseus hat dieses Moly, dieses Antikraut und er geht zur Kirche und das funktioniert genau so. Die versucht ihn zu verzaubern. Er zieht sein Schwert und sagt ihr, du musst jetzt meine Gefährten zurückverwandeln, sonst töte ich dich. Sie erschrickt natürlich und sagt, oh, wer bist du? Und dann fällt ihr ein, sie hat ja mal eine Prophezeiung, Sterblicher wird sich ihr widersetzen und das ist, dann sagt sie, du musst Odysseus sein.
Geil.
Das ist dann vollkommen klar, also die Prophezeiung hatte sie. Hatte ja übrigens der Zyklop auch, dass einer ihn blenden wird.
Ja, ja.
Genau, und dann...
Die hatten mal so ein Meeting wahrscheinlich, so eine Vorbereitung auf die Odyssee, so, wo PowerPoint-Präsentation, dann so, ja, das wird passieren und dir wird das passieren und wann sage ich euch netter und das ist gut.
Ja. Und dann sagt die Kirke auch gleich, ja, komm, lass uns doch zusammen ins Bett gehen. Also diese Verbindung zwischen Gewalt und Erotik und diesem Machtgefälle ist einfach
sofort
permanent da, genau. Wenn sie den nicht besiegen, verwandeln kann und er sie mit dem Schwert bedroht, dann gehen wir halt ins Bett.
Ja.
So, ganz so schnell geht es dann noch nicht. Ja, also erstmal verwandelt sie dann die Gefährten zurück.
Aber.
Sie sind sogar jünger und schöner.
Und stärker und
ja,
klüger.
Ja, tatsächlich. War klüger nicht, aber es wird gesagt, dass sie jünger, schöner und größer sind als davor. Und dann gibt es irgendwie so Dienerinnen, die halt dann den Odysseus und die Gefährten so baden und ihnen die Füße waschen und sie da versorgen und so. Und dann ist es quasi die Gefahr gebannt. Und dann abends geht Odysseus mit der Kirke auch ins Bett. Und dann wird gesagt, bleiben die da auf dieser Insel ein ganzes Jahr.
Okay.
Das ist mal so die erste Haupthandlung quasi von der Kirke und
wie gesagt, ja. Auch wild. Nee, weil ich weiß nicht, ich meine, ich stelle immer zu viele dumme Fragen, die auch vielleicht gar nicht drum geht, aber ich finde es jetzt schon mal einfach schon spannend. Erst, warum verwandelt die überhaupt die Mark und die Tiere? Also die gilt doch irgendwie auch so, ich weiß, dass es, also ich weiß über Kirke, dass die, ich wusste, dass sie im Wald lebt und Tiere um sich herum hat viele. Irgendwie vielleicht mag die lieber Tiere wie Menschen. Ich finde es nur interessant, jetzt auf einmal, nur weil er sie überlistet hat, dann ist jetzt alles gut und die sind da alle voll happy und Freunde und genau. Scheinbar sind sie sich auch alle sicher, jetzt geht keine Gefahr mehr aus, weil du weißt ja nicht, okay, hey, du hast mich einmal verwandelt, vielleicht verwandle ich mich ja nochmal.
Also, das wird komplett unterschlagen.
Vielleicht hattest du nur so eine Phase.
Ja.
Dass du, aber vielleicht kommt die Phase ja auch wieder. Also ich weiß
oder,
nicht.
Oder
ob
es
ich
hängt mit der Prophezeiung zusammen, dass die Kirche ja, genau, weiß, ja, das ist der Odysseus.
Vielleicht ist das dann schon so klar, dass okay, ja. Nee, der, ja.
Aber eben, diese Gefahr ist eigentlich sehr
präsent.
Schnell wieder dann gebannt.
Ja, okay. Ja,
also
ja,
in der
ja.
Odyssee wird es dann auch gar nicht mehr näher beschrieben, sondern das ist dann einfach vollkommen klar. Der Odysseus hat die Kirke besiegt. Ja, die gehen ins Bett, dann sind sie ein Liebespaar. Übrigens auch nur die beiden. Also die anderen Gefährten, die sind dann halt ein Jahr auf der Insel und können...
Und die Dienerin, weiß man auch nicht.
Die werden dann nicht mehr groß erwähnt.
Ja, ja.
Okay. Okay, Odysseus ist halt die Hauptperson, ist ja auch der einzige Überlebende. Ja. Und ja, gleichzeitig genau diese Tiere, also Hexen zum Beispiel, werden ja auch oft mit Tieren dargestellt. Mit
Rabe, was auch wieder mit Odin so ein bisschen zu tun
genau.
haben könnte. Die kommen, ja. Also ich finde vor allem Hexen mit Raben... bin dies meistens.
Oder mit einem schwarzen Kater.
Oder mit Fröschen auch so.
Genau,
so,
Frösche.
So. Oder mit Fröschen, sondern mit Kröten so eher so.
Ja,
ja okay,
genau.
Ja.
Ich meine, das sind natürlich eher so jetzt nicht gerade Berglöwen oder Bergwölfe.
Ja, ja.
auch keine Schweine in dem Sinne, aber vielleicht ist das so ein so Muttergottheiten haben ja oft doch einen Bezug zur Natur stärker,
ah, ja.
Dass da vielleicht diese Tiere nochmal, die Zähmung der Tiere einfach ja, eine Bindung schon. an eine weibliche Mutter.
Ja, das ist
Rolle spielt.
Im Hexen ja oft auch eben einen Bezug zu Kräutern.
Ja.
Also dass die sind ja irgendwie, das sind immer so naturverbundene Menschen und irgendwie findet man sie komisch. Übrigens noch kleiner Fact. Dass ich habe mal so eine Karte gesehen, Verbreitung von Löwen heute und Verbreitung von Löwen vor 2000 Jahren. Und vor 2000 Jahren gab es in Griechenland noch Löwen. Ich glaube,
ja.
Schreibt nicht Platon auch was über, der erwähnt es irgendwie. Ich glaube, da weiß man das auch her. Also deswegen, dass da Löwen gab, ist gar nicht so absurd. Also vielleicht gab es auf Korsika nie Löwen, das weiß ich nicht. Aber dass es in Griechenland Löwen gab, war irgendwie...
Genau, exakt, ja. Die... dann, ich glaube, in klassischer Zeit gab es die dann nicht mehr, aber in zum Beispiel mykenischer Zeit gab es die tatsächlich noch.
Ja.
Deswegen tauchen die auch relativ häufig auf. In
also gibt es auch Statuen gibt's auch mit von Löwen und so.
Ja, in Mykene zum Beispiel, da gibt es Löwentor, da sind so zwei Löwen zum Eingang zu der Stadt. Ja, ja, die
ja,
haben da
ja, okay.
gelebt, das war weit verbreitet.
Genau, das ist, also ich finde es, ja, ich weiß, also mir ist auch bekannt, dass Kirke gilt als die klassische Verführerin. Wobei das jetzt einfach, ich fand es jetzt auch nicht so... Bisher war es nicht so spektakulär, weil das ja auch so ein bisschen, das war so ein bisschen auch eine langweilige Verfügung. Also, sorry, aber nee, weil es ging halt so schnell.
Ja, genau.
Ich hätte gerne noch ein bisschen so auf die, das ist ja auch so wie so Flirten. Ich finde zum Thema Flirten auch noch eigentlich interessant, dass Stromae, dieser belgische Musiker, von dem Alors on danse ist.
Ah ja.
Der, der Stromae hat mal gesagt, er möchte keine Zugaben spielen, weil Zugaben spielen, das ist für ihn wie so ein Flirt, so should I stay or should I go? Immer so dieses dumme Spielen. Dabei wissen doch beide schon, hey, wir wollen ja eh also warum muss immer dieses Hin und Her, und das findet er blöd, und er findet auch mit dem Publikum dieses Spiel, und ich verstehe das auch, mich nervt es manchmal auch, wenn man dann extra so wartet und hey, könnte noch, und vor allem, tut mir leid, aber es gibt viele Amateurmusiker, die spielen so selten, die wollen immer jedes Lied noch spielen, und für mich ist so, hey, sorry, wenn ihr nicht klatscht, dann gehe ich halt, dann spiel, ich habe in einer Woche den nächsten Auftritt, ich muss jetzt nicht jede Sekunde meines Lebens, wo ich vor Leuten stehe, und deswegen eigentlich vielleicht auch okay, dieses
so wie Nina Schuber, die sich über das Stuttgarter Publikum beschwert, dass die so lame sind.
Ja, yeah. Aber dass man schwarz sieht und dann, okay, lass ins Bett gehen, ist schon so ein bisschen, also für den Spannungsverlauf der Geschichte jetzt nicht so.
Absolut.
Und übrigens auch noch, was mir auch noch aufgefallen ist, was ich spannend finde, ist zu dem Thema jetzt Erotik und Zauberin, was ja echt verrückt ist. Wir hatten schon mal kurz davon, dass zurzeit bei Jugendlichen, ich glaube vor allem bei Frauen, diese Dark Romantasy so gehypt ist. Und das ist ja eigentlich genau das. Da gibt es dann auch Vampire und so weiter. Und das ist auch so geschlechtlich ein bisschen, das sind nicht nur Zauberinnen und Hexen, also gibt es auch, das ist geschlechtlich ein bisschen angepasst. Aber dieses Motiv, dass da irgendwas Magisches ist mit Erotik in Verbindung, das ist einfach, ist gerade vielleicht so aktuell wie seit der Antike nicht mehr fast. Also durch diese Dark Romantasy, das ist...
Ja, Twilight ist da...
Stimmt.
Stand da am Anfang.
Genau.
Aber auch Game of Thrones, ja, wo dann eben diese Elemente verbunden werden. Und ich glaube, es hat Sex Sells, klar, aber es hat so eine Anziehungskraft,
ja,
weil dieses Verführerische gleichzeitig mit einem Risiko verbunden ist. Und deswegen, ich wollte gerade nochmal auf den Begriff Flirten eingehen. Also im Alltag verstehen wir unter Flirten, klar, man versucht irgendwie einen Annäherungsversuch an eine attraktive Person, je nachdem, was man dann von der will. Aber ich glaube, was die Kirke macht, das ist ja nicht nur reines Flirten, sondern sie hat ja eigentlich ein ganz anderes Motiv. Sie will die ja verwandeln, sie will sie ja letztendlich auch unterwerfen. Und deswegen ist dieses Bezirzen um den Finger wickeln fast nochmal ein Stück mehr in Richtung Instrumentalisieren vielleicht auch.
Ja, okay.
Beim alltäglichen Flirt, also wenn man jetzt abends dann halt jemanden sieht, den man attraktiv findet und dann mit dem flirtet, dann hat man, also die allermeisten Menschen, keine Hintergedanken.
Nee, man flirtet auch nur um des Flirtens wegen, also weil das einfach gerade witzig ist. Man flirtet ja manchmal auch mit, keine Ahnung, es gibt ja so kurze Flirts, die fast schon völlig x-beliebig, die machst du dann auch mit der Kassiererin vom Edeka, wenn es nur zwei Wörter sind. Ja. Und das ist ja ganz klar, ich gehe dann weiter und ich will auf gar keinen Fall irgendwas. Aber
ein kurzes Lächeln.
Genau, irgendwie. Ja.
Ja, genau. Und bei diesem, auch bei der Dark Romantasy, die du jetzt angesprochen hast, da ist halt immer, das verbindet sich dann mit einer Gefahr. Und das macht es natürlich spannender, klar, auch gerade für Geschichten. Also ich gebe dir vollkommen recht, in der Odyssee ist das jetzt relativ langweilig erzählt.
Ja, trotzdem ist es, weil ich das so, das ist so die Urgestalt der Verführung ist scheinbar die Sitzung. Und ich, was ich noch interessant finde bei diesem ganzen Erotik und Magie, dass irgendwie ist es so, dass man, also das Motiv, es erscheint mir so, als ob das oft vorkommt, dass du gehst dann halt in, das ist halt alles so ungewiss, vielleicht ist es auch, weil Sex ein Tabuthema so ein bisschen ist und du gehst dann in so eine Hütte mit irgendeiner Frau und es ist alles so ein bisschen nebulös und es ist alles so ein bisschen nicht klar, was da passiert. An was ich als erstes dachte, übrigens, davor haben wir auch schon vorher gesprochen, ist einfach Artus-Sage. Und ich habe extra nochmal recherchiert. Es gibt, das ist ja auch kompliziert, die Artus-Sage, da gibt es auch verschiedene Quellen und so weiter, aber in dem Buch, das ich gelesen habe, ich weiß nicht mehr, also das Buch heißt Morgan le Fay. Und das Buch, ich weiß nicht mehr, von wem das ist, das habe ich vor 20 Jahren so gelesen. Morgan le Fay, das ist ja die Schwester von Artus. Nach der heißt übrigens auch die Fata Morgana. Fata ist Spanisch und bedeutet Fee. Morgan le Fay. Und die ist dann, ich weiß nicht, lebt sie auch auf dieser Avalon? Ist das die, ist es sie? Doch, auf dieser Insel Avalon, die da im Nebel ist und wo dann.
Lebt sie dort? Lebt sie nicht auf dieser Insel im See?
Es ist die Insel im See, die heißt Avalon. Und da gibt es ja auch, das ist die Insel, da kommt dann irgendwann, dann wirft er das Schwert rein. Irgendwann der Excalibur, und da kommt eine Hand aus dem See und fängt das und so. Und der wird auch von der Morgan le Fay wird er auch gepflegt, aber auf jeden Fall in einer Version kriegt er ein Kind mit ihr. Und das ist der Mordred, heißt der. Und der bei dem, der wird prophezieren, dass er mal den Thron seines Vaters übernehmen wird. Und da gibt es dann auch verschiedene Geschichten.
Genau.
Und manchen bringt er den dann sogar auch um und so weiter. Genau. Und dann ist das alles vorbei. Und auf jeden Fall haben sie diese inzestiöse Beziehung, aus der dann der Widersacher entsteht. Und das ist auch die Morgan Le Fay, ja auch so eine sehr bekannte Prototypin, sag ich mal, einer
ja.
Hexe, aber auch und irgendwie sehr, man findet sie heiß. Das ist irgendwie schon klar, genau. Dass die ja. hot, die ist irgendwie hot, weil die auch irgendwas, das, man findet es vielleicht auch anziehend, wenn jemand so was kann, was die anderen nicht können. Weißt du, die kann dann irgendwie einen Frosch in einen Vogel verwandeln und dann denkst du so, oh, mit der will ich ins Bett. Also übertrieben gesagt so. Weißt
ja,
du,
das ist also, ja das anders. Es ist ja auch dieses Machtgefälle. Ja? Also es widerspricht dem typischen Frauenbild, dass die Frau eigentlich dem Mann unterzuordnen hat.
Das ist so wie mit dem Rauchen, dass das erotisch war eine Zeit lang, weil die Beispiel, dann auch so...
Sondern man merkt, okay, hier ist die Frau dem Mann eigentlich überlegen, weil sie eben magische Fähigkeiten hat. Und es macht sie natürlich gleichzeitig gefährlich, aber irgendwie auch wieder attraktiv. Und
genau.
Der Mann, also es spielt auch mit den Rollenbildern, weil der Mann ja eigentlich erstmal weiß, okay, er hat dagegen die Frau keine Chance. Das kann natürlich auch.
Hat so ein Fetisch, so auch ein bisschen so.
Exakt. Es kann auch Ohnmachtsgefühle auslösen, aber dann vielleicht auch Fetisch. Jetzt wollte ich, genau, weil du es schon erwähnt hast mit den Söhnen. Also in der Odyssee. Die sind dann ein Jahr bei der Kirke. Es geht dann noch ein bisschen weiter, erzähle ich gleich noch. Aber da wird dann in der Odyssee nichts erwähnt. Aber es gibt spätere Quellen, zum Beispiel auch bei Ovid. Da wird dann gesagt, dass die 3 Söhne gehabt haben. Ah. Also Odysseus mit Kirke. Und zum Beispiel einer wird...
In einem Jahr kriegen die... Okay, also, Drillinge halt vielleicht.
Ja, man muss es nicht so genau nehmen.
Es waren eigentlich 4 Dinge, die Tochter ist gestorben.
Ja,
Geburt.
Okay. Einer wird zum Beispiel... Aber die Quellen widersprechen sich da auch. Ja, das ist jetzt natürlich dann... über die Jahrhunderte alles dazu gedichtet worden. Einer ist zum Beispiel der Latinus, das wird dann der Gründungsvater des Stammes der Latiner, wo dann später Latium Rom gegründet wird. Und einer wird dann auch ein Sohn, der tatsächlich, wo Odysseus noch eine Prophezeiung kriegt, dass er von diesem Sohn getötet werden wird.
Ah.
Auch, aber
das
auch
ist
da
auch wieder wie Artus. Das ist
genau, aber das sind...
Wie Zeus eigentlich auch ein bisschen der...
Ja, exakt. Es geht immer um dieses, die Söhne stürzen die Väter, aber... ich lasse das jetzt bewusst weg, weil das nicht in der Odyssee vorkommt.
Aber ich wollte trotzdem noch eins dazu sagen. Und zwar, weil das Interessante finde ich noch bei dem Motiv, dass also bei der Artus-Sage zumindest, dass dann der Sohn, der kommt dann auch aus einer nicht rechtmäßigen...
Das wäre hier auch so, weil...
Ja, genau, weil
der verheiratet,
das ist nicht das ist nicht der Sohn von mit der eigentlichen Frau, der ist ja okay, sondern... Und das ist dann auch dieses Motiv, okay, ich brauche dann noch diese Hexe, vielleicht auch zur Erklärung, wie das sein kann, dass der eigene Sohn, der Sohn von dem guten Herrscher, muss ja irgendwie auch gut sein, sonst würde das ja den ja sonst herabsetzen. Weil wenn ich so ein edler Rittersmann bin, also um immer noch bei Artus zu sein, wie kann es sein, dass ich, der so durch und durch edel ist, etwas in die Welt setze, was nicht so edel ist? Und es kann natürlich nicht durch meine edle Frau sein, sondern es muss da diese böse Hexe, muss da mein Blut irgendwie verderben. Genau. Und das ist schon ein bisschen so ein...
Und ich wollte jetzt kurz nochmal auf den Begriff Hexe eingehen. Diese Trump spricht ja auch ständig von einer Witch Hunt, also von so einer Hexenjagd.
Ach was,
und dieser Begriff...
Was hat der gegen Bibi Blocksberg?
Die Arme.
Ja.
Der kommt aus der frühen Neuzeit eigentlich, also die meisten Hexen wurden nicht im Mittelalter gejagt und verbrannt und getötet, sondern eher schon in der frühen Neuzeit, 16., 17. bis ins 18. Jahrhundert hinein. Und dieser Hass auf die, sag mal, imaginierten magischen Frauen, der kommt eigentlich aus einem Werk, und es ist der sogenannte Hexenhammer. Der wurde auch erst 1487 geschrieben. Also sind wir schon kurz bevor Kolumbus da nach Amerika gesegelt ist.
Da wusste schon, das Mittelalter ist gleich rum.
Genau deswegen, also es ist ein Mythos, dass die Hexenverfolgung immer im Mittelalter stattgefunden hat, sondern es war wirklich
danach. Ja, das ist die Kampagne, die das Mittelalter schlecht machen will. Die das wahrscheinlich auch.
Und dieses Werk, der Hexenhammer, das hat da ganz maßgeblichen Einfluss gehabt. Das ist von einem Heinrich Kramer entstanden, der in den, also im heutigen Österreich gelebt hat. Und ich habe mal was gelesen über den. Der Typ muss ziemlich sexuell frustriert gewesen sein, was man so aus den Quellen rausliest. Und der hat quasi in diesem Werk für zum Beispiel Missernten, für zum Beispiel versiegende Brunnen, der hat dann eben aus einem antifeministischen Impuls heraus einfach ganz viel Stuss zusammengeschrieben, ganz viel Quatsch auch selber erfunden und dann eben da gehetzt gegen gewisse Frauen, die dann eben vielleicht Wissen hatten, also Kräuter auch gesammelt haben.
Ich muss ja an Hildegard von Bingen
denken. Zum Beispiel, das ist auch so ein Beispiel, genau. Also es gab ja auch viel also Frauen, die waren ja auch oft auch gleichzeitig Hebammen und gleichzeitig damit auch so eine Vorstufe von Krankenschwestern, konnten sich halt einfach aus mit Kräutern, konnten vielleicht Verbände anlegen, konnten Leute pflegen und so. Und auf jeden Fall dieser Kramer da im 15. Jahrhundert, der hatte irgendwie einen unglaublichen Frauenhass und der hat dann diesen Hexenhammer geschrieben und durch den Buchdruck hat sich das dann in der Zeit ziemlich schnell verbreitet und wurde zu einem wirklichen Bestseller in der Zeit. Okay. Und der hat maßgeblich dazu beigetragen, dass eben immer mehr Frauen später der Magie angeklagt wurden und dann am Ende auch durch die Inquisition, die kirchliche, auf dem Scheiterhaufen gelandet sind. Also das ist wirklich krass. Wie du schon gesagt hast, also man hat quasi Sündenböcke gesucht und die Frauen oder Frauen, denen man unterstellt hat, dass sie mit dem Teufel im Bunde stehen und da eben.
Und dem dann rote Haare auch, oder?
Ja, das ist auch so ein ich weiß nicht, ob das ein gängiges Symbol ist, aber die wenden halt schwarze Magie an und verzaubern die Männer und quasi nehmen denen auch die Manneskraft. Und alle diese Motive, die da reinspielen, diese ganze Hexenverfolgung, sind eigentlich in der Odyssee schon angelegt.
Ja, ich muss jetzt gerade mal, ja, wobei ich da immer denke, ja, okay, das war ja schon der Vorteil, der hat auch nur aufgeschrieben, was schon
genau, da war in der Gesellschaft. Aber diese wirkliche Welle, ja, die kam.
Aber ich finde es nur das Interessante, ich muss mal noch in Ruhe drüber nachdenken, ob ich vielleicht Hexen doch auch irgendwie hot finde. Nee, weil ich kann schon verstehen,
den Gedanken. Die Kirche ist ja auch hot angeblich. Ja,
genau, aber ich kann es schon auch verstehen, weil man findet es dann, wie, wir hatten es ja schon mal davon, das Rauchen, das ist so eine starke Frau, das war so ein Symbol, okay, ich bin selbstbestimmt. Genau. Und man findet diese Selbstbestimmtheit irgendwie, findet man das schon auch gut. Und das finde ich eigentlich so ein Widerspruch. Ich tut mir jetzt leid, dass ich jetzt aus der Sicht eines Cis-Mannes da rede, aber in den kann ich mich halt am besten reinversetzen, weil ich halt das bin. Ich finde es so ein bisschen crazy, weil einerseits will man ja so, dass eine Frau, das kommt ja immer in den Geschichten auf, du willst ja eigentlich die Penelope zu Hause, die treu ist,
genau,
aber du willst dann ja auch doch diese Hexe, die dich verführt, du willst das ja auch und du findest halt dann,
also
auch
als Mann, das, genau,
genau, aber es gibt auch der Nassim Taleb, das schreibt es auch umgekehrt, das sagt, dass Frauen wollen eigentlich man soll gleichzeitig Banker und Rockstar sein. Also ich glaube, es geht in beide Richtungen. Deswegen kann ich jetzt vielleicht doch auch aus bisschen, tut mir leid, aber aus der vielleicht ein wenig Cis-Frauen verstehen. Also
du versuchst dich in eine Frau
rein. Ja, genau. Immerhin. Es wird immer wieder jemand sagen, ich darf das gar nicht, weil ich keine Ahnung habe. Wie auch immer. Ich kann mir schon vorstellen, dass es für beide Geschlechter ist, dass du gleichzeitig, findest du es toll, wenn zu Hause jemand ist, der bei der Hausarbeit in Anführungszeichen hilft, ich würde eher sagen mitmacht, also das findet man gut, aber gleichzeitig findet man es auch attraktiv, so ein Draufgänger. Und es liegt schon auch ein bisschen daran, dass wir finden halt sehr vieles sehr interessant an Menschen. Und es gibt Eigenschaften, ne, die finden wir eigentlich toll, aber die sind eigentlich mit unserem Alltag nicht verträglich. Und im Prinzip ist es so, wir wollen dann diese Sachen so outsourcen. Da haben wir dann eine extra Insel, wo wir hingehen,
genau,
für diese Geschichten.
Da kann man sich dann mal vergnügen.
Und du willst auch so einen nicht heiraten oder so einen, weil das ist doch too much, aber so ab und zu mal kurz ist schon auch cool. Und ich glaube, das ist so ein bisschen
absolut.
Und die Hexe gegen Penelope, also Kirke, genau, und Penelope. Diese
verführerische Frau, die ist dann schon das Gegenstück zu der treuen, in Anführungszeichen langweiligen Frau zu Hause.
Ja.
Ja, genau. Und das ist natürlich, das kann man dann in beide Richtungen drehen. Ne? Auf der einen Seite, also im klassischen patriarchalen Bild, ist dann die Frau halt schuld, ja, weil die verführt ja die Männer.
Ja.
Der Mann kann ja nichts dafür. Weil die sich so aufreizend kleidet, so kurze Röcke trägt, so schön singt, so schöne Locken hat. Was soll der Mann da auch schon machen? Die ist halt eine Zauberin.
Ja.
Ja, also die Frauen sind schuld.
Ja, und
es ist dann auch wieder so eine Entschuldigung für das eigene Verhalten der Männer. Also ist natürlich alles umgedrehtes Täter-Opfer-Narrativ.
Ja, ja.
Aber gleichzeitig erwarten die Männer dann auch wieder von ihren Frauen zu Hause, die dürfen sowas natürlich nicht machen.
Ja.
Ja, das geht gar nicht.
Wobei das natürlich interessant wäre, also ich glaube, heutzutage sind wir gerade ein bisschen anders drauf. Ich glaube, es gibt schon auch viele jetzt Männer, die auch eine Hexe auch heiraten würden. Also wenn man, ich bin da schon.
Also Ehefrau zipierte Männer.
Ja, genau, Ehefrau, ich bin da schon außer der Meinung, dass man, ich finde es einfach, ich weiß nicht, was daran schlecht sein soll, wenn also eine Frau mächtig ist auch. Also die ist ja mächtig auch. Die ist ja nicht nur selbstbestimmt, wobei das ist ja auch immer das Interessante bei so Hexen. Das ist immer, die Hexen die haben ja auch keine, die haben ja keine Partner. Es ist ja fast schon so, wer kein Partner hat, ist automatisch eine Hexe als Frau. Die lebt, wenn du allein in deiner Hütte wohnst, weil du vielleicht einfach keinen Bock hast auf diese männlichen Arschlöcher, dann kommt da der Mann auch nicht klar, er fühlt sich dann quasi in seiner Ehre verletzt, okay, die nimmt mich nicht, also ist sie ja, wohl genau. eine Hexe.
Genau,
das ist so eine Zurückweisung.
Ja, das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum dieser Hexenhammer geschrieben wurde, weil ja, der genau. Typ keinen Erfolg bei Frauen hatte.
Ja.
Und dann muss er ja irgendwie sagen, ja klar, das ist ja diese Incel-Bewegung, Involuntary Celebritary, also die eben unfreiwillig quasi keine Frauen abkriegen und sagen, ja, da bin ich schuld. Ich müsste vielleicht mal an meinem Verhalten was ändern oder an meinem Äußeren mich ein bisschen mehr pflegen oder so, sondern die halt sagen, die Frauen sind schuld.
Ja.
Und dann gleichzeitig daraus ableiten, dass die Männer ein natürliches Recht hätten,
genau dieses mit dem Recht.
Frauen zu besitzen.
Ja.
Ich würde vielleicht nochmal besitzen, ist ein guter Übergang, ganz kurz auf diesen Aspekt der Gewalt nochmal eingehen wollen.
Aber okay.
Wolltest du zu dem gerade noch was sagen?
Ich wollte noch. Nee, zu dem. Ich habe auch noch was
dann, gesagt, dann mach
aber.
Ich vielleicht das
mach
kurz.
Du, ja.
Und zwar, also die Gewalt spielt da eigentlich diese. Gibt es ja in der Erotik auch, je nachdem, wie man es auslebt. Wer ist quasi der führende oder der passivere Part, ja?
Ja.
Und wir haben die Gewalt einmal eben, dass die Kirke wendet diese Magie an und verwandelt die Gefährten in Schweine. Und gleichzeitig dann diese Gegengewalt von Odysseus, der da wirklich brutal mit dem Schwert, also wirklich auch lebensbedrohend da auf die Kirke.
Gewaltspirale.
Dann, ja, genau. Und Gewalt in der Erotik ist jetzt auch nichts, was vollkommen fremd ist. Du hast vorher schon den Begriff Fetisch erwähnt. Ich wollte da nur kurz drauf eingehen. Also Freud hat auch schon, der hat ja zwei Triebe angenommen in seinen Abhandlungen zur Sexualtheorie. Nämlich einmal den Eros.
Mhm.
Ist ja die Liebe, da kommt der Erotik her. Genau. Und dann den Thanatos, den Todestrieb, den hat er ihm entgegengestellt.
Ach was, oh mein Gott.
Mein Freud ist jetzt natürlich mittlerweile ein bisschen überholt, ja, aber da haben wir das auch schon. Und gleichzeitig gibt es dann, es gibt zwei Begriffe, die irgendwie jeder kennt, aber ich musste auch selber erstmal recherchieren, woher die kommen. Ich fand es sehr interessant. Zum Beispiel Sadomaso. Ja, ist so eine.
Ist nicht vom Marquis de Sade?
Ja, genau. Also Sadomaso ist ja so eine sexuelle Variante, die manche Menschen.
Das ist ja wie so ein Virus.
Naja,
wir haben jetzt Omikron.
Soll man sagen, eine Omikron. Vorliebe, die manche Menschen halt mögen.
Vorliebe, es kommt vor der Liebe. Geil. Ja.
Da wird eben, also mit Fesseln und vielleicht auch, wo Schmerzen zugefügt würden bis zu einem gewissen Grad und so, ja. Und Also das Wichtige ist, glaube ich, dass man unterscheiden muss. Es gibt BDSM, wird es abgekürzt.
Ja, ja.
Und da gibt es immer noch, habe ich jetzt gelesen, quasi, das ist kontrolliert. Also da gibt es dann immer für die Betroffenen oder die Teilnehmenden, muss man eher sagen, ein Codewort, man jederzeit rausgehen kann. Es gibt immer einfach Menschen, die durch Schmerzen auch eine gewisse sexuelle Lust empfinden oder durch dieses Dominahafte, also sich unterworfen fühlen, irgendwie halt dadurch erotisch stimuliert werden.
Und jetzt aber
es wird in der heutigen Gesellschaft als Fetisch bezeichnet, taucht aber tatsächlich laut Studien bei einem gewissen Prozentsatz der Menschen halt auf, diese sexuelle Vorliebe, genauso wie es halt auch ein gewisser Prozent der Menschen einfach homosexuell ist. Und der Marquis de Sade, genau, das ist ein Franzose aus dem 18. Jahrhundert bis ins 19. Jahrhundert rein, also während der Französischen Revolution ganz gerade, das war ein Adliger. Und der ist bekannt, also einmal hat er irgendwie die Hälfte seines Lebens in Irrenanstalten verbracht. Und als zweites ist er bekannt, der hat einfach gewaltpornografische Romane geschrieben.
Ja, ich weiß, genau, ich habe noch nie was gelesen, aber ja.
Genau, der hieß De Sade.
Daher
und von dem kommt der Sadismus.
Ja.
Also die Gewalt und Pornografie werden da
und
verbunden.
Und der Masochismus?
Und das ist der Leopold von Sacher-Masoch. Und der hat im 19. Jahrhundert in Wien, also in Österreich, gelebt.
Leopold, wieder Leopold von Sacher. Der Sacher-Torte, das ist.
Ja, genau.
Das, ja, okay.
Das ist wahrscheinlich so eine Dynastie. Da müsst ihr jetzt nochmal nachschauen.
Scheiße. Und der hat.
Und da geht es eben drum, dass, also dieser Masochismus kommt daher, wo eben die Erniedrigung und die Gewaltanwendung in der Sexualität ganz stark wird. Der hat auch Romane geschrieben darüber.
Genau, der Masochist ist der gequält werden will, so rum. Und Sadismus ist, ich quäl andere.
Genau.
Genau, und deswegen,
Und das ergänzt sich ja gegenseitig in so einem BDSM-Kontext,
genau.
Wenn ich eben einen Part habe, der quasi sagt, ich will dich gerne erniedrigen und ich füge irgendwie Schmerzen zu und der andere sagt, ja, ich werde geil davon.
Ja, und jetzt kann ich endlich mal wieder, ich habe schon viel zu lange nicht mehr, jetzt kann ich endlich mal wieder einen Witz erzählen. Und zwar, ich weiß noch ganz genau, den hat mir, glaube ich, in der 11. Klasse oder so, hat ihn uns unser damaliger Mathelehrer erzählt. Und ich habe noch seinen Gesichtsausdruck vor Augen. Und wir haben den, glaube ich, alle gar nicht so verstanden. Der Witz, ich schaue ganz kurz, da geht so, sagt der Masochist zum Sadist, quäl mich, sagt der Sadist, nein.
Genau.
Das, und ich weiß noch ganz genau, wie der Mathelehrer so ganz schelmisch nein gegrinst hat.
Das ist aber
hat,
auch
so
grenzwertig, dass er das in der Schule erzählt.
Ja, das war auch, so, auch ein bisschen crazy. Der hat es uns jetzt nicht beim während dem Satz von Pythagoras erklärt, sondern erst so in der Pause irgendwie so. Und wir haben es einfach, habe ich auch nicht ganz verstanden, den Großteil von uns, aber schon.
Ich meine, ich kannte das nicht wirklich. Ich wusste nicht, dass das von dem Marquis de Sade kam und so. Und ich fand es jetzt sehr interessant, mich damit mal zu beschäftigen, weil das ist ja irgendwie auch so eine Grauzone. Also man kennt so Sadomaso, man weiß, dass das so Fesselspielchen sind und so ein Zeug.
Genau.
Aber so de facto, warum, wie, was hat das auch mit den Leuten zu tun? Es ist natürlich nochmal eine Grenze. Wie gesagt, BDSM ist kontrolliert. Okay. Also sexuelle Gewalt ist dann nochmal eine andere Stufe, okay, wo dann auch Traumata draus entstehen können, dass eben Menschen wirklich jetzt ist gut, okay.
Ich wollte auch noch was erzählen, und zwar, ich habe noch geschwind gelesen, was über, ich glaube, es hieß Sexualmagie. Und das fand ich auch spannend, und zwar, es gibt nämlich zwei Arten von Sexualmagie, und es ist eigentlich ganz einfach. Bei dem einen steht halt das eine im Vordergrund und beim anderen das andere. Also es gibt Leute, die wollen quasi durch Sexualmagie, was auch immer genau, wie das dann aussieht, wollen sie quasi den Sex verbessern, und die anderen, die wollen eigentlich eher durch den Sex, wollen
dieser Kristall erhöht meine Potenz.
Sowas. Oder dieser Kräuterring um mein Glied rum. Irgendwie sowas. Und diese Salbe und diese Kröte und was weiß ich was. Und wenn wir es bei Vollmond machen auf dem Friedhof.
In China gibt es doch dieses Nashornpulver.
Ja, genau.
Was viele Männer China als Potenzmittel nehmen. Ja.
Und dann gibt es aber noch das andere, das finde ich eigentlich fast das Spannendere ist, dass man eigentlich so den Geschlechtsverkehr nur als Mittel zum Zweck nutzt, um in magisch andere Kreise reinzukommen. Ah, okay. Also du musst dich quasi verbinden. So, weißt du, du bist hier magisch ein bisschen, ich bin ein bisschen magisch, und durch diese Verbindung, dass wir dann nachts im Wald in dieser Hütte zwischen den Totenköpfen und den Kerzen irgendwie, und am nächsten Morgen ist die Welt irgendwie anders und wir haben Einblick in alles, die Zukunft. Wir können durch diese Liebesnacht haben wir irgendwie Zugang zu höherem Wissen.
Das ist dann ja wieder so ein bisschen wie bei der Hexen, also der Vorwurf an die Hexen, dass die mit dem Teufel kopulieren würden.
Ja, und dann ist natürlich noch, was da auch noch interessant ist übrigens, es gibt auch taoistische Sexualpraktiken. Und da ist es ganz arg wichtig, dass du als Mann, du darfst niemals deine Sperma hergeben. Weil das ist quasi Qi, weil dieser alles durchdringende Lebensgeist. Mhm. Und in dem Moment, wo du dein Spermium abgibst, da verlierst du an Qi.
Aha. Und wie, also Fortpflanzung geht dann nicht?
Das ist tatsächlich echt so eine Frage. Also das hab ich noch nicht ganz verstanden. Nee, also, aber die versuchen auf jeden Fall irgendwie, dass sie nach innen ejakulieren und das Spermium dann in die Blase aufgenommen wird und es absorbieren, und dass du dann halt nicht dein Qi verschwendest.
Das klingt aber nicht sehr gesund.
Ich finde, klingt auch eher ungesund.
Unmöglich.
Ja, also wie gesagt, ich habe es noch nicht probiert, ehrlich gesagt.
Also gut, Thema Fetisch, es gibt sehr viele.
Interessant. Ja, das ist interessant, ist auch bei der Sexualmagie, oder dass es eben auf der Welt sehr verbreitet ist. Es gibt auch, es gibt doch auch so diese Tempelhuren oder sowas, gibt es ja auch.
Ja, gab es in der Antike tatsächlich auch, zum Beispiel Tempel von, also Aphrodite im weitesten Sinne, von Liebesgöttinnen, wo eben tatsächlich Tempelprostitution betrieben wurde.
Genau, das gab es aber auch überall. Das gab es auch in Indien, das gab es, also diese Verbindung, das ist vielleicht auch wirklich einfach sowas Dunkles, Geheimnisvolles ist, weil das machst du ja auch nicht auf der Straße.
Beides Sexualität nicht. Ist ja auch ein mächtiger Trieb tatsächlich. Ja? Und genauso wie zum Beispiel Wein oder durch den Gott Dionysos, also der Rausch letztendlich durch den Gott vertreten wird, ist natürlich auch die sexuelle Ekstase durch die Göttin.
Die machen dann, wer ist das? Meino Mai oder wie?
Ja, genau, die Anhängerinnen von Dionysos, die sind Meino Mai, also sich in einem Rauschzustand befinden.
Und kann man auf der Insel Ayaya Mai no Mai machen?
Das wird
Heißt die Ayaya, hieß es so?
Ayaya, genau.
Ayaya, Meinung mal auf Ayaya. Das hört sich an wie so ein Arthouse-Film, aber keiner versteht, was das heißt. Meinung mal auf Ayaya, gefällt mir.
Gut, guter Werktitel. Ich würde vielleicht noch kurz zur Kirke auf Ayaya zwei Sachen ergänzen. Also die sind dann da ein Jahr, ne? Und dann irgendwann wird es den Gefährten halt auch zu viel. Ich meine, die können ja anscheinend auch nicht mit der Kirke, das darf ja nur Odysseus. Dann wird es halt auch langweilig. Und dann sagen sie irgendwann, Odysseus, wir wollen jetzt nach Hause. Und dann sagt er, okay, alles klar, verstehe ich schon nach einem Jahr. Sagt es auch der Kirke. Und dann sagt die, Moment, ihr müsst erst in die Unterwelt, in den Hades hinabsteigen, bevor ihr weiterfahren könnt, weil da kriegst du nochmal von dem Seher Teiresias Prophezeiungen.
Ach, der ist auch schon tot zu dem Moment?
Okay. Genau. Das ist dann nochmal ein eigenes Buch. Also es ist wirklich ein komplettes Buch, wo die dann in der Unterwelt sind. Das können wir jetzt hier nicht besprechen. Die machen das dann auch. Und als sie aus der Unterwelt wieder hochkommen, kommen sie dann nochmal zur Kirke zurück. Und dann gibt die Kirke ja noch die Anweisungen oder die Tipps, dass sie bei den Sirenen vorbeifahren, dass sie zu Skylla und Charybdis fahren werden.
Ja.
Übrigens, kurzer Seitensprung, es gibt die Variante später dann, nicht bei Homer, dass Skylla ein schönes Mädchen gewesen wäre, die von dem Liebhaber Glaukos begehrt wäre. Und weil die Kirke in den Glaukos verliebt war, der Glaukos aber nichts von der Kirke wollte, sondern von der Skylla, hätte die Kirke die Skylla in dieses Monster verwandelt.
Mm.
Also quasi, um ihre Nebenbuhlerin mit Magie wieder auszuschalten.
Okay.
Und dann gibt es noch einen ganz witzigen, eine ganz witzige Nebenstory, die erzähle ich jetzt noch kurz zum Schluss. Und zwar, als die dann von der Kirke aufbrechen nach dem Jahr und in die Unterwelt gehen, dann gibt es einen Gefährten, der da halt von Odysseus Leuten war, ein sehr junger, der heißt Elpenor.
Okay.
Und die brechen dann auf morgens und der ist noch vom letzten Abend ziemlich besoffen.
Okay, geil.
Und der will dann da aufstehen und fällt die Treppe runter und bricht sich das Genick.
Oh.
Und die merken das gar nicht und fahren ohne den los.
Okay.
Und erst als sie in der Unterwelt sind, sehen sie seine tote Seele und sagen, oh Gott, der Elpenor ist ja tot. Und wenn sie dann wieder hochkommen und zurück zur Kirche gehen, finden sie seine Leiche und bestatten den.
Ah.
Ganz merkwürdiger.
Boah, schon gruselig und skurril.
Ja, genau. Also auch da wieder so.
Was soll das?
Ist aber, könnte literarisch betrachtet, wird so gesehen, dass es quasi den roten Faden bildet, also bevor sie in den Hades gehen und als sie wieder hochkommen. Ja, dass der stirbt und dann, wenn sie wieder hochkommen, bestatten sie diesen Elpenor. Kann man sich jetzt drüber streiten, wird auf jeden Fall erwähnt. Ich wollte es nur einmal gesagt
haben. Und der Hermes war eh schon da.
Genau.
Auf der Insel, der konnte den da kurz noch einfach schnell runterbringen.
Ja, exakt.
Mhm, genau. Okay.
Ja.
Okay, verrückt.
So viel zur Kirke und dem Bezirzen und der Verbindung zwischen Erotik und Gewalt.
Ja. Dann.
Hast du noch was?
Nö. Hunger habe ich.
Ja, gut. Gibt die Kirke denen ja auch erstmal was zu essen.
Genau, ich habe meine Gegenkräuter nicht dabei und auch kein Schwert. Ich hoffe, du willst nicht.
ja, wir haben auf dem Balkon noch frisches Basilikum.
Okay, gut.
Aber gucken, ob du dagegen gewappnet bist. Nee, das brauchen wir heute gar nicht, weil wir machen jetzt einfach Gemüsemaultaschen und wir schön in der Pfanne mit Ei drüber schmelzen die, dann ein bisschen Käse drüber, gutes schwäbisches Essen.
Wunderbar.